Johannes 18.
Also Jesus ist jetzt fertig so mit seinen letzten Vorbereitungen an seinen Jüngern. So, er hat ja die letzten paar Stunden so seit Judas ihn, also seit er Judas losgeschickt hat, so dass er seinen Job machen kann, ne? So ihn zu verraten und so weiter und alles einzufädeln und zu organisieren, dass man jetzt Jesus endlich kreuzigen kann. So hat ja Jesus seine Zeit gespendet mit seinem engsten Kreis, mit den Jüngern, mit denen, die ihm am nahesten waren, mit seinen Freunden, um ihm nochmal alles zu erzählen, was jetzt passiert und dass es okay ist. Sogar Paulus, wir wissen noch, so, wir saßen am Tisch, also nicht wir, aber Jesus saß mit seinen Jüngern am Tisch beim letzten Passamahl, das er hatte mit ihnen. Und er sagt halt so, naja, Judas, du wirst mich verraten. So, oder einer wird mich verraten, alle Jungs so, nee, wer? Ich nicht, ich doch nicht, oder? Ich doch nicht. So, nee, Judas hier, der mit mir das Brot eintunkt. So, und dann war das schon mal geklärt. So, und Petrus so, hey, ich wurde ja bis zum Ende mit ihm. So, mein Leben gebe ich für dich. So, ich werde nie irgendwas tun, was dir schadet oder was irgendwie gegen dich gerichtet ist. So. Never ever. Und dann guckt Jesus ihn an und sagt so, tja, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Wirst schon sehen. So, und ich glaube, Petrus in seinem Herzen dachte, nee, mach ich nicht. So, weißt du, und er ist auch der Erste, der sich dann das Schwert schnappt, ne? So, als Jesus sagt, okay, dann zwei von euch, schnappt euch eure Schwerte. Und Petrus, so, und ich gebe es zum Schluss, ich bewerbe es dir beweisen. Und heute werden wir sehen, dass es auch genau sein Herz ist. So, fangen wir an. Vers 18, Quatsch, Kapitel 18, Vers 1. Ich muss nur kurz was trinken. Als Jesus dies gesprochen hatte, also da ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron und dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. So, also Jesus war jetzt, wir müssen echt dran denken, so, da war ein Riesen, das bringe ich voll durcheinander. Feind? Okay. Also da war das Passafest, so ein, wir wissen von irgendeinem Schriftgelehrten oder so, von einem Josephus, der schrieb, dass die Römer zu der Zeit, zu dem Passamahl, irgendeins so, wollten sie halt mal die Juden zählen. Und die Juden haben ein Problem mit dem Zählen, die Pharisäer jedenfalls, so, weil David hat das mal gemacht, er hat seine Männer gezählt, Gott hat ihn deswegen gestraft. So, und seitdem zählen die Juden nicht mehr. Wenn die auch heute noch, so wenn du so guckst, wenn ein Jude zählen soll, die religiös sind, ne, so dann bei einem Spiel oder so, dann zählen die nicht, sondern die sagen dann nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. So. Weil sie dürfen ja nicht zählen. Naja, so, das ist halt gesetzlichkeit ein bisschen komisch. So. Und deswegen hatten die Römer auch ziemlich Probleme, die Juden zu zählen. Weil die wollten einfach wissen, wie viele Leute kommen da zu dem Fest. Weil jedes Mal gab es Skandale. So gerade beim Passafest oder bei anderen großen jüdischen Festen. Weil da ist man dann on fire und man hat einen Blick wieder auf Gott und worum geht es hier wirklich. Ne? So, wir kennen das. So, und die Römer haben dann die Juden so gezählt. So, und die haben einfach die Schafe gezählt, die geschlachtet wurden. So, und wir wissen vom Alten Testament her, ein Schaf oder ein Lamm zählt für 10 Seelen, für 10 Menschen. So. Und die haben die Schafe gezählt, die Opferschafe, und das waren 256.000 Schafe, die an diesen 3 Tagen da geschlachtet wurden, in diesem Passafest. 256.000. So, das heißt, ein bisschen mehr als 2,5 Millionen Menschen waren da. Ne? Das sagen auch andere, also das kommt schon hin. So, und er muss sich das mal reinziehen. 256.000 Schafe. Und die wurden alle, das Blut musste abtropfen. Ne? So, und das musste raus aus dem Körper. Es durfte nicht getrunken werden oder so, weiterverarbeitet. So, und da steckt das Leben drin, sagt Gott. So, und irgendwie müssen diese Tonnen von Liter ja hin. Ne? So, und da hatten sie vom Tempel so eine kleine Rinne und die gingen vom Tempelberg runter in diesen Kidron, diesen kleinen Bach. So, der war meistens trocken, außer halt zu Regenzeiten, da war es dann richtig flutend so. Also es war dann schon ein großer Bach, so schon ein richtiger Fluss. Und die Rinne lief da rein, das ganze Blut ging da rein, deswegen der Name Kidron, das bedeutet im Deutschen so viel wie der Dunkelbach oder der, ich muss lesen, der trübe Bach. Und Jesus kommt jetzt von dieser Tempelanlage, so vom Tempelberg, und geht über die Brücke, über diesen Bach mit seinen Jüngern, so zum Ölberg. Und beim Ölberg, zwei Berge, Tempelberg, Ölberg, dazwischen Kidron und das Kidron-Tal. So, und Jesus latscht da drüber und sieht dann diese Gewalten von Flut da unten drunter fließen. Ne? So, das ist ein sehr abgefahrenes Bild, weil Jesus ist gerade auf dem Weg zur Schlachtbank. So, er weiß, so, das ist jetzt, sind meine letzten Schritte, die ich tue. So, und er sieht das Blut von den Lämmern so, und er weiß in dem Moment, das bin ich, das ist mein Blut, das vergossen wird. So, also für ihn war das alles, das muss krass gewesen sein. Wenn du weißt, jetzt wirst du gleich geschlachtet, weißt du, und dann siehst du das Bild so, und du weißt genau, jetzt geht's los. So, also Jesus bringt sie jetzt zu diesem Garten. Und da war Jesus ziemlich oft zu lesen in allen Evangelien. Das war der Garten Gethsemane. Ja. So, und diese Gärten da auf diesem Ölberg, die reichsten Leute hatten sich Gärten dort genommen. Das waren umzäunte Gärten mit Steinmauern und so weiter. Da kam man so nicht einfach rein. So, und die haben daraus Essig angebaut. So, und ein Garten war für Jesus immer offen. Also nehmen die Theologen an, das war halt einer von seinen Jüngern oder so. So hat gesagt, hey, jederzeit, die Türen sind offen, geh da rein. Und ich finde es einfach cool zu sehen, so, weißt du, dass Jesus, obwohl er weiß, so, das sind die letzten Schritte jetzt, und jetzt wird er ernst, so, er geht genau zu dem Punkt, wo er, weißt du, wohin gehört, in Zeiten der Not oder in Zeiten, wo es schwer ist. So, er geht zum Vater, zum Gebet. So, und ich habe viel darüber nachgedacht, so, wie wichtig es ist, dass ich so einen eingezäunten Garten habe, so einen Garten Gethsemane in meinem Leben. So ein Ort, so ein Bereich, so ein Punkt, wo ich hingehen kann, egal wie es mir geht. So, wo eine Mauer drumherum ist, wo ich beschützt bin, so, wo ich allein sein kann mit Gott. Entweder mit den Menschen, die ich liebe, oder mit den Menschen, die Gott mir reingestellt hat, oder halt auch alleine. So, der ganze Trubel vom Tempelberg, von diesem Fest, von seinen Feinden, von Judas, so ein, von dem Blick darauf, was kommt jetzt alles auf mich zu, so was für ein Riesenleid, werde ich jetzt die nächsten Stunden ertragen müssen, so ist er umzäunt in diese Oase, umzäunt in der Gemeinschaft mit Gott, und er wird die Zeit auch betend verbringen. Wir werden vielleicht sehen, dass Judas, der ihn verriet, dann mit den ganzen Leuten, ne, zum Garten Gethsemane kommt, wo Jesus ist. So. Und das ist schon, man, wo finden mich die Leute? So, weißt du? Finden sie mich im Garten Gethsemane, wenn ich durch eine schwere Zeit gehe oder wenn ich was zu bereinigen habe oder so? So, finden sie mich in meinem Garten mit Gott oder finden sie mich vor der Klotze, wo ich dann denke, naja, dann hole ich mir so Frieden und schalte ab oder, weißt du? So. Es sind, ich keine Ahnung, warum das, ich meine, viel mehr Segen liegt da drin, seine Zeit mit Gott zu verbringen. Und trotzdem sehe ich mich viel mehr Zeit mit anderen Sachen verbringen. So mit meinen künstlichen Gärten, weißt du? So, was weiß ich, der Fernseher oder irgendwas, ne? Wo du halt dann schnell hinflüchtest, so wenn es dir zu viel wird. So, oder in dein Lieblingsbuch oder zu Freunden oder was weiß ich, ins Internet. So, und weißt du, das ist doch ganz logisch, weil ich sag, es ist immer mit Anstrengung überwunden, dass du aufstehen musst, du musst dann loslaufen, um zu diesem Garten zu kommen. Ne? So, mein Computer, das sind 3 Schritte, dann bin ich da. So, aber mich zu diesem Garten zu bewegen, dass ich wirklich allein bin, so, das verbraucht viel mehr Kraft. So, hey, was liegt deswegen genau da drin, so diese Schritte zu tun und zu sagen, hier bewerbe ich mich. So, wenn ich meinen Computer ausmache, dann ist es schlimmer als vorher, weil dann bin ich noch müde dazu. So, wenn ich aber aus diesem Garten austrete und so, dann bin ich irgendwie frei und habe voll Freude und Elan und Hoffnung. So, und selbst wenn ich keinen Ausweg sehe. Hey, also ich suche deinen Garten. Lesen wir weiter. Vers 2. Aber auch Judas, der ihn verriet, der kannte den Ort. Denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Und nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, da kam er dorthin mit Fackeln, mit Lampen und mit Waffen. Zum Passafest war es absolut verboten, Waffen zu tragen. Also die schnappen sich ihre Waffen und kommen hin mit Waffen. So einfach nur, das zeigt einfach nur, dass auf Widerstand, also Widerstand der Waffen. Ne? So, was ich noch nie gewusst habe, weil ich denke mal, ich gucke, wenn ich so die Filme sehe, Jesus-Filme oder sowas, dann siehst du da so ein paar Chaoten rumstehen, so Soldaten und keine Ahnung, noch diese Pharisäer mit ihren Gewändern und so. Aber wenn du im Griechischen guckst, so dann siehst du dieses Wort Truppe, so heißt übersetzt Kohorte, also das Originalwort, was geschrieben wurde. Ne? Und eine Kohorte ist ein Zehntel von einer Legion. Fand ich super interessant. Und eine Legion, das sind immer 6000 Mann. Das ist so eine Maßeinheit. Ne? Also eine Legion, 6000 Soldaten. Das heißt, Judas kam mit den Pharisäern, mit den Tempeldienern und so weiter, ne? Mit den angesehenen Leuten so ein, und mit 600 Soldaten. Das heißt, musst du mal reinziehen. So ein, was für eine Masse Menschen das ist, die da steht. Bewaffnet zum Kampf. So, und das gibt für mich ein ganz anderes Bild so in der Situation dort. So, und das lässt mich auch jetzt viel mehr tiefer blicken, warum die Jünger abhauen. So, also, und dann ist es doch krass, wenn wir uns dann erinnern, dass der Petrus so sagt, ich nehme es mit 600 Mann auf. So, Jesus, ich verteidige dich bis zum Letzten. So, Jesus, Petrus, komm noch, ist ein cooler Typ. Jedenfalls waren ziemlich viele Leute da zum Kampf bewaffnet. Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, der ging hinaus aus dem Garten und sprach zu ihnen, hey, wen sucht ihr? Und ich liebe das an Jesus. Jesus ist in den schlimmsten Situationen und trotzdem hat er so die absolute Kontrolle. Total ruhig und überschaubar, also von der Situation her. Er steht immer über den Dingen. Weißt du? Er weiß genau, das kommt jetzt als Nächstes. So, er geht dorthin ganz gelassen und sagt so, hey, wen sucht ihr? Und das werden wir gleich nochmal sehen. Dass er halt so, dass er diese, Autorität hat. Ich kann nicht auf das Wort. Okay. Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Und Jesus spricht zu ihnen, hey, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, da wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Kannst du das vorstellen? So über 600 Mann, die alle nur Jesus wollen, so ein, was sind? Jesus sagt nur, hey, ich bin's. Und alle gehen einen Schritt zurück und fallen auf den Boden, anbetend und voll Ehrfurcht. So, das ist der Hammer. Zum Vers 7. Nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, und ich glaube jetzt mit viel mehr Ehrfurcht, Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese da gehen. Damit das Wort erfüllt wurde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Das war in seinem Gebet, das wir jetzt in Kapitel 17 hatten. Jesus steht da und in der Autorität von Gott und in seinem Wort, so in den Prophezeiungen, die Gott gesagt hat, steht er da und sagt, hey, okay, ich bin hier, ich gehöre euch, ich gehe mit euch mit. So ein Dieter, ich habe gesagt, so, da wird keiner verloren gehen, die lasst ihr gehen. Also total, als ob er dieses Spiel spielt, ne? Es ist nicht so, dass die Leute kommen und ihn überwältigen, so, sondern Jesus ist der, der die Fäden bewegt. Weil er weiß genau, Gott hat die Situation so gemacht. So, weißt du, so ist es auch in unserem Leben. Egal, was da auf uns zukommt, so, wir können wissen, Gott hat die Fäden in der Hand. So, wir können total entspannt sein. Und manchmal lässt er uns mehr Einblick und manchmal schweigt er und wir müssen einfach durch und vertrauen. So. Aber trotzdem so oder so, wir können wissen, egal was passiert, so, ob es jetzt Kämpfe sind oder Situationen, ob es nur unser Alltag ist oder unsere Arbeit oder das Lernen oder eine große Prüfung oder irgendwas, unser Auto, so, Gott hat die Fäden in der Hand und nichts ist für Gott überraschend. So, das gibt uns eine ziemliche Freiheit, oder? So, es gibt uns ziemlich viel Entspannung mit Gott und mit unserem Leben, weil wir, das gibt uns die Möglichkeit, so auf das Eigentliche zu sehen, auf das Wesentliche. So nicht auf die Taten zu gucken und wie kann ich das machen, sondern es gibt uns die Freiheit, auf das zu gucken, was Gott wirklich wichtig ist, und das ist er. Deswegen sagt Jesus auch, hey, guck als allererstes hoch zum Himmel, auf die himmlischen Dinge, auf den Vater, suche mich, bleib in mir. Der Rest, so all die kleinen und großen Sachen, die kommen automatisch. So, ja, das ist ein Segen. Und ich finde es schade, dass ich das so oft und auch andere Christen halt, ist, dass wir uns den Segen so oft wegwerfen. So, und irgendwie so zeitgesteuert und situationsbedingt so durchs Leben gehen. So, entspann dich. Ich muss letztens an das Spiel denken, was du gesagt hast. So, und ich glaube, das ist auch nicht 100%, aber im Großen und Ganzen so, wie Gott uns haben möchte. So, dieses Spiel, so, du sitzt in einer Gruppe und so, und dann machst du irgendwo das, die Bibel auf, so ein Finger drauf, Vers, so, und dann hast du kurz Bedenkzeit, kannst kurz beten, so ein Empfang vom Heiligen Geist, und dann fängst du an zu lernen. Weißt du? Und das ist das, wie wir mit Gott wandeln sollen, eigentlich, biblisch. So, wir sollen uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. So, wir sollen uns nicht ausstrecken nach unserer Kraft und Erfahrung, sondern nach der Kraft von Gott. Deswegen sollen wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und uns danach sehen, sodass wir in seiner Weisheit, in seiner Stärke gehen. So, weißt du, und dann kann kommen, was will, egal wie überrascht wir sind, so, wir werden im Geist die Dinge tun, die Gott hat. Er hat uns vorbereitet, er hat uns alles gegeben, damit wir das tun können. So, und es ist nicht leicht für Menschen, weil der Mensch hat gerne alles in seiner Hand und überschaubar, guckt von oben gern, so, und ist so, hat gern Struktur, und weißt du, der Mensch möchte geleitet werden, so sind wir gemacht. Und ob du nur geleitet bist durch deine eigene Organisation, ne, durch dein Organisiertsein, heute ist das und das und das, und B, da kommt was anderes, dann bin ich total durch den Wind, so, weißt du, aber Gott möchte, dass wir lernen loszulassen von unserer Beschränktheit. So, Gott möchte seine Kinder gern in seiner Unbeschränktheit sehen, so in seiner Vollmacht, so in dieser Gewissheit, so hier ist alles möglich. So, also lass dich fallen. So, und ich glaube, dass man das erlernen kann. Ich glaube, dass man das erlernen muss. Ich glaube nicht, dass Gott das einfach so schenkt. So, sondern das ist eine Sache, die wo wir uns selber persönlich öffnen müssen und sagen müssen, ich will das so anwenden. Von daher, so, es ist immer wieder ein Trainieren, so wie dieser Lauf. Zu sagen, okay, ich vertraue nicht auf meine Möglichkeiten, ich vertraue nicht auf meine Gaben, ich vertraue nicht auf mich, sondern ich vertraue auf dich in der Situation, egal was kommt. Und von daher ist es eher uns zum Vorteil, wenn wir uns manchmal in Situationen begeben, wo wir von Anfang an denken, ich habe Probleme damit. So, dann ist es besser zu sagen, so, okay, dann springst du rein, vertraue auf dich. So, benutze mich und verändere mich, breche mich da. Und am Anfang wird man gebrochen, das macht keinen Spaß. So, aber er hat alles und wir haben nichts. Vers 10. Dann nun Simon Petrus ein Schwert hatte, der zog es, schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Und da ist er halt, der Petrus. Das ist ein super Kerl, echt. So, ich wäre gern wie Petrus. Ich meine, so trottelig und so übereifrig, so bin ich schon. So, aber weißt du, er hatte immer dieses Herz, als erstes kommt Jesus. Jesus ist da auf dem Wasser, er springt aus dem Boot, alle anderen heulen. Er springt aus dem Boot und läuft über dem Wasser einfach auf Jesus zu, weil er nur auf Jesus guckt. So. Erst als er wegguckt von Jesus, blüpp. So, ne? Aber dieser Eifer, diese er hatte nicht viel Glaube, aber das war ihm egal. So ein einfach auf Jesus zu gucken hat gereicht, um Wunder zu tun. Und genauso ist er jetzt hier wieder. Ich werde dich verteidigen bis zum Tod. Ich habe es geschworen, ich habe es gesagt, ich tue das. Und das ist sein Herz. So ein einer gegen 600. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte echt gezögert, dieses Schwert da zu ziehen. Ich glaube, ich wäre einer von den anderen, die dann im Hintergrund bleiben und beobachten und nur darauf warten, dass sie endlich abholen können. Aber Petrus ist hier nicht im Willen Gottes gerade. Und eifrig sein und in Liebe sein ist super wichtig. Ne? Das ist Voraussetzung dafür, dass es abgeht. Aber eifrig sein und in Liebe sein ohne Erkenntnis, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Weil wenn du zu eifrig bist und nicht die Erkenntnis hast, was will Gott, was sagt sein Wort, und wenn du zu eifrig bist und nicht Geduld gelernt hast, dass du sagst, ich warte, bis du mir sagst, wann und wo und wer und wie und was, dann steuerst du drauf los und tust im Endeffekt nur das, was in deinem Herzen ist. Das ist ein Fehler. Petrus war nicht in Gottes Willen. Hätte mehr Erkenntnis gehabt, die hat er dann bekommen später, aber hätte er mehr Erkenntnis und Geduld gehabt, dann hätte er sein Schwert stecken lassen. Weil er hätte nur Jesus angucken müssen, hätte sehen müssen, hey Mann, Jesus steht da, hat alles im Überblick, hat die Ruhe. Und er könnte Legionen auf einmal runterbringen von Engeln, die alles da niedermetzen. Oder Gott hätte nur ein Wort sagen müssen, weißt du, die sind, ohne dass sie es wollten, rückwärts gegangen, auf den Boden geflattert. Gott hätte die da liegen lassen können wie Saul einen Tag lang. Aber das war nicht der Plan. Hey, tu nichts von dir aus, sondern so konzentrier dich auf Gott. Sei bereit zu warten. Auch wenn du innerlich zerplatzt und sagst, ich will endlich raus und die Leute hier bekehren. Ich möchte endlich die Netze auswerfen und die Leute zu dir bringen, weil das ist das Einzige, was Sinn macht hier. Lass deine Netze drinnen und mach sie noch ein bisschen sauber und flechte oder so. Warte, bis Gott diesen Startschuss gibt und dann renn los. Das musste Petrus hier lernen. Dass die Taten an sich für Gott nichts wert sind. Weil Gott hat seinen Plan und manchmal sind unsere Taten, egal wie richtig so ein Schein, genau das Gegenteil von dem, was Gott gerade wirken will. Jesus sagt zu ihm, Vers 11, steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Und aus einem anderen Evangelium wissen wir, dass Jesus diesen Malchus, diesen Knecht vom Hohepriester, dass er irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls heilt er ihn. Ne? Entweder hebt er das Ohr auf, spuckt dran und es klebt wieder. Jedenfalls ist er dann heil. Das die letzte Heilung von Jesus, die wir in der Bibel sehen. Und ich finde es cool zu sehen, dass die letzte Heilung, die Jesus tut, nicht ist, um jemanden zu Gott zu führen, sondern ist, um die Fehler von einem seiner Jünger wieder gut zu machen. Und das kann uns auch Gnade geben. Und einfach zu wissen, hey, selbst wenn wir mal zu eifrig sind und wir uns nicht bremsen lassen wollen von Gott, oder von unserer Erkenntnis, von dem, eigentlich ist das jetzt zu warten oder so. Wenn Fehler passieren und selbst wenn Menschen verletzen, Gott wird es in Ordnung bringen, weil er wird noch nicht mal uns, noch nicht mal seine Kinder, die Macht geben, seinen Plan zu durchkreuzen. Er bringt die Sachen in Ordnung. Aber viel cooler ist es, in seinem Willen zu stehen. Da können wir viel effektiver sein und wir müssen nicht erst Menschen verletzen. Vers 12. Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden, die ergriffen Jesus, banden ihn und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas. Denn er war der Schwiegervater des Kajaphas, welcher in jedem Jahr Hohepriester war. Ich habe die ganze Zeit gefragt, na okay, warum bringen sie die Pharisäer den nicht zu dem Hohepriester, weil das ist ja die absolute Macht, ne? So vom religiösen System damals. Warum bringen die den zum Schwiegervater? So ein, und als ich studiert habe, da waren die irgendwelche, keine Ahnung, Buchschreiber von dem Römischen Reich damals, so, die haben ja alle was geschrieben, da haben wir auch noch ganz viel da. So ein, haben gesagt, dass dieser Hannas, Hannas war einer der reichsten Menschen, die damals in Juda gelebt haben. So, dem haben die Wechseltische gehört, so, die Jesus umgestoßen hat. Also der hat ziemlich viel Profit mit Gott gemacht. So, war ein Betrüger. Und er hatte das absolute Sagen im religiösen System da. So, und 6 bis 15 nach Christus war Hannas Hohepriester in Israel. So, aber aus politischen Gründen haben die Römer damals, als sie reinkamen, gesagt, so, nee, der hat nicht unsere Vision, so den schmeißen wir raus. So, und die Römer hatten damals das Recht, so, haben sich das Recht genommen, halt zu bestimmen, wer Hohepriester wird und wer nicht. So, und Leute einzusetzen dort und Leute wieder abzusetzen. Und die haben halt gesagt, Hannas, du bist kein Hohepriester mehr. So, du bist abgeschnitten. Aber trotzdem, so ein Hannas hatte 5 Söhne, einen Schwiegersohn, also hat irgendeine Tochter geheiratet. So, und dieser Schwiegersohn ist dieser Kejafas, ne? Also seine Familie ist trotzdem in diesem Amt der Hohepriester drin geblieben. So, weil Mose Gesetz sagt, so ein Hohepriester soll zu bleiben, bis du stirbst. So, und dann haben die, keine Ahnung, jedenfalls haben sie irgendeinen Schwiegersohn da reingesetzt. So, aber aus dem Blick vom Volk her muss Hannas immer noch der Hohepriester gewesen sein. So im Hintergrund zu ehren, ne? So, aber trotzdem hatte er das Sagen. Jedenfalls ist das der Grund, warum. Bis 64 nach Christus war seine Familie Hohepriester. Dann waren sie tot oder wurden abgesetzt. Die Römer. Ja. Das ist der Grund, warum. Nur ein bisschen als Background-Information. Nicht so wichtig. Aber jedenfalls, Hannas war super mächtig und ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Vers 14. Das war der Kejafas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Und Gott hat diesen eingesetzten Hohepriester hier erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und als die Pharisäer und Sadduzäer gestritten hatten, hey, der Jesus, den müssen wir umbringen und so, da kam der Geist auf ihn und er hat gesagt, es ist besser, dass ein Mensch für alle stirbt. So, ne? Und es ist schon cool zu sehen, so dass Gott, weißt du, auch unsere Politik benutzen kann, so um seinen Plan zu erfüllen. So, und das macht er auch. Vers 15. Simon Petrus aber folgte Jesus nach. Und der andere Jünger, und keiner weiß, wer dieser andere Jünger ist, ich nehme an, der Johannes, weil der war auch dann bei ihm am Kreuz mit Maria und, ne. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und er ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war, redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Und damals wurden halt die Frauen als Türhüter oft benutzt. Jedenfalls checkte die Lage ab und sagte, hey, lass den rein, mach doch fertig. Vers 17. Da sprach die Magd, die Tür hütete, zu Petrus, hey, sag mal, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht, ja, ich bin's nicht. Es stand aber die Knechte und die Diener um ein Kohlefeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt. Und sie wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun, der fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkamen. Und im Verborgenen, da habe ich nichts geredet. Also was fragst du mich? Frag die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, die wissen, was ich gesagt habe. Es war absolut verboten damals, Gericht zu führen, eine Gerichtsverhandlung zu haben bei einem Fest und auch erst recht bei Abend. Das musste tags machen, weil wenn er freigesprochen wurde, mussten Zeugen da sein und dann konnte gleich gehen, so oder abgeführt. So. Und jemand einfach so zu verhören, dass er sich selbst, wie nennt man das, wenn man sich selbst, dass man sich selbst verteidigt, das war auch nicht erlaubt. Sondern wenn man was hatte oder so gegen ihn, dann mussten Zeugen reingebracht werden. Zeugen kommen später noch, aber es sind falsche Zeugen. So. Und Jesus sagt ihr, hey Mann, geh einfach mal raus auf die Stadt, alle haben mich gehört, alle wissen, was ich denke und was ich sage und was ich gelehrt habe. Hol da von ein paar Leute her und frag die, so, die werden es dir sagen, was ich sage. So, Vers 22. Als er aber dies sagte, da schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so den Hohepriester? Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet, zu beweisen, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet? Na, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden, zum Hohepriester Kajaphas gesandt. Simon Petrus aber, der stand da und wärmte sich immer noch. Da sprachen sie zu ihm, sag mal, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Und er leugnete und er sprach, ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, hey, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmal und sogleich krähte der Hahn. Und aus dem anderen Evangelium wissen wir, als Petrus Jesus das dritte Mal verleugnet hat, so, da saß Jesus draußen und die Soldaten waren um ihn herum, haben ihn bespuckt und ausgelacht und getreten und geschlagen und verspottet. So, und Jesus guckt keinen von denen an, sondern wie gesagt, in dem Moment guckt Jesus genau in die Augen von Petrus. Als Petrus sagt, nein, bin ich nicht. So, und das muss doch wirklich krass gewesen sein für Petrus, oder? So, ich glaube aber nicht, dass Jesus da so stand, so guckte, so wie, so, toll, Loser, oder böse, oder irgendwie, sondern ich glaube, er guckt da ganz ruhig, ganz normal und guckt einfach Petrus an, liebend. Ich glaube, vielleicht hat er sogar gelächelt. Weil Jesus hat ihm vorher gesagt, hey, das wird passieren. So, und er hat ihn geliebt bis zu dem Zeitpunkt. Und auch nachher sagen, sehen wir, dass er eigentlich nur hören will, ich hab dich lieb. So, und damit will er Petrus nur erbauen und sagen, wir müssen uns nicht nochmal durchkauen. Ich glaube, du hast alles kapiert, so, was du falsch gemacht hast. So, und wer ich bin, so, hey, ich will einfach nur, dass es weitergeht. Und jetzt hier ist dein Amt. So, zwischen uns alles in Ordnung, Petrus. Sei nicht mehr depressiv. Auch Petrus, sehen wir auch, fängt an wie Mädchen zu heulen und rennt weg. Also dieses Wort da ist nicht nur weinen, sondern wirklich dieses Jauchzen, dieses innere, ja, keine Ahnung, was Nora andauernd macht gerade. So. Er guckt ihm ins Gesicht. So ein Petrus guckt ihn an. So ein ja, pass auf, dass du dich nicht selbst höher schätzt, als du bist. Wie gesagt, hey, achte dich nicht zu hoch. So, weil wenn du das tust oder jemand anderem zu gering achtest, oh Mann, dann pass auf, dass du nicht fällst. Und ich weiß genau, was da gemeint ist. Weil jedes Mal, wenn ich mich zu hoch achte oder mich falsch einschätze, ne, wird Gott mir beweisen, so dass, wie ich wirklich bin. So, du fällst automatisch. Und das ist super wichtig, weil würde Gott uns in diesem Bewusstsein lassen, ich bin ganz okay als Christ, so, ich bin heilig, ich bin clever, ich bin, was weiß ich denn, so, dann sind wir viel zu weit oben, als dass Gott uns benutzen kann. Als ob wir zu einem Punkt kämen, wo wir sagen, verändere mich, ich brauche dich, gib mir Kraft, so, gib mir Weisheit, gib mir Gaben, ich kann das. Und selbst wenn dein Mund was, ja, Demütiges sagt, ne? Oder das Richtige sagt, was man gerne hören will dann von einem guten Christen. So, dein Herz innerlich ist trotzdem erhoben, lässt nicht zu, so, um das zu geben. Hey, Gott bringt uns dann zum Stotzen, das ist gut. Genauso wie Petrus hier zum Stotzen bringt. Also, ich würde dich nicht so verleugnen wie der Judas hier. Ich würde bis zum Ende kämpfen. Ich liebe dich wirklich, ich meine es echt ernst mit dir, Jesus. Bin stark, bis zum Schluss. So. Hey, Petrus ist super schwach. Und daran hat sich nie was geändert bis zum Tod. So, Paulus sagt, ich bin super schwach. ich kriege irgendwie nichts auf die Reihe. So ein innerlich will ich den Weg gehen und äußerlich schaue ich mir zu, wie ich den Weg gehe. Und das ist der falsche. So, da streiten zwei Tiere in mir drin. So, da streiten zwei Gewalten in mir. So, das Fleisch und der Geist. Dieser alte Mensch und dieser neue Mensch. Diese alte Schöpfung mit all seinen Begierden und Listen und seiner Weisheit und diesem Selbstzentriertsein und dieser neue Mensch, der nur nach Gott schreit. So wie das Baby nach der Brust von der Mutter. So, hey, und mein Pastor hat immer dieses Beispiel gebracht, wem schmeißt du ein Stück Fleisch zu? Weißt du, diesen Kampf, den haben wir unser Leben lang. Und der wird doch bleiben. So, aber diesen Menschen, den du fütterst und ernährst, das ist der, der stärker wird und den anderen besiegt. So, hey, wenn ich mich auf das Geistliche konzentriere, so, wenn ich mich im Licht berge, so wenn ich mich auf Gott fixiere in meinem Leben, so dann bekommt der neue Mensch Nahrung und wird stärker und wächst und kriegt Früchte. So, und mein Fleisch verrottet mehr und mehr und wird schwächer. So, wenn ich aber nur die falsche Nahrung nehme und mich nur auf das Weltliche konzentriere und auf mich und mich konzentriere, so, dann ist es, als ob ich nur ihn ernähre und den Geist verrotten lasse. So, und dann wird mein Fleisch stärker und es nimmt mich immer mehr ein. So, ich weiß, wem ich fressen gehen möchte. Und ich weiß, wen ich tot sehen will. So. Das ist schon ein viel besseres System, mit sich durchs Leben zu gehen, als mit großen Namen, mit vielen Wundern und Werken und trotzdem zu erhoben, um wirklich Gottes Plan zu tun. Vers 28. Und sie führten nun Jesus von Kajaphas in das Prätorium. Und das Prätorium war damals die Stadthalle, wo Gerichte waren und alles Mögliche. Es war aber noch früh und sie selbst berateten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen konnten. Also die Juden durften damals nicht zu einem Heiden gehen zu solchen Festtagen, weil die Priester haben gesagt, wenn, also die Pharisäer, sobald du das in die Nähe von einem Unreinen kommst, von einem Heiden, von jemandem, von einem Nichtjuden, sein Haus betrittst oder ihn berührst oder einfach nur zu lange mit ihm redest, bist du unrein. So. Ist absolute Müll, weil guck, was Jesus gemacht hat. So, Jesus ist zu der Hure gegangen, zu der Samariterin. Das war ein Heide irgendwie. So, ne? So, Jesus hat die Heiden berührt, so, hat sich ihnen hingegeben. So. Die Juden, die Pharisäer hatten dieses Sprichwort, wirf Perlen nicht vor der Säue. So. Und komischerweise nehmen viele Christen den Spruch heute noch, so, wenn sie irgendwas sagen wollen, so, naja, so, jetzt in dem Kreis wäre es falsch, ich werfe ja die Perlen nicht vor der Säue oder so. Ist was echt Böses, wenn man das sagt. So. Steht zwar in der Bibel, aber das ist nicht positiv dort geschrieben. So, weißt du, Jesus hat seine Perlen vor uns sauer geworfen. Er hat uns aus dem Schweinetrog rausgeholt und uns neue Sachen gegeben und ein Fest gefeiert. So. Also blieben sie draußen bei den Säulen, wurden nicht unrein, konnten trotzdem dabei sein, um zu gucken. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, hey, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, hey, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn nicht dir ausgeliefert. Die Gerüchte sagen, dass der Pilatus ziemlich viel Asche bekommen hat von den Hohepriestern und ein eigenes Häuschen und Grundstück, also das hat er auch, so, und dass die deswegen dem so ein bisschen in der Hand hatten und deswegen hier nur sagen müssen, hey, wir haben entschieden, das Böse, also ist es. So. Da sprach Pilatus zu ihnen, na so nehmt ihr ihn und richtet ihr ihn nach eurem Gesetz. Die Juden sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Den Juden war es damals verboten, dass sie jemanden töten sollten. Gott hat zwar gesagt, steinige oder mache, aber die Römer, das Römische Reich, hat gesagt, hey, das ist total unmoralisch, wird nicht gemacht. Ihr tötet niemanden, außer das Gericht beschließt es. Und du siehst halt schon so dieses Herz so von den religiösen Führern da. Hey, wir wollen Jesus tot sehen. Wir wollen nicht, dass er bestraft wird, wir wollen nicht, dass er gequält wird, wir wollen ihn einfach nur tot sehen. So, wir können uns das Ganze richtig sparen, so, mach ihn jetzt schuldig und den können wir umbringen. So. Aber Jesus ist auch da nicht geschockt. Damit Jesus Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Jesus selber hat gesagt, er wird gekreuzigt. Aber Jesaja, hunderte Jahre vorher, hat schon prophezeit, dass Jesus nicht gesteinigt wird, sondern dass er ans Kreuz kommt und angenagelt wird. Da war die Todesstrafe noch gar nicht so da. So. Aber er wird nicht durch Steine umkommen, wenn Messias sagt, sondern er wird genagelt. Und er kommt ins Holz. Hunderte Jahre vorher. Und das ist echt krass. Was Gott sagt, das passiert. Und eigentlich hat Gott gesagt, wenn jemand gegen Gott lästert, weil das war der Grund, warum Jesus zu Tode kommen sollte, ne? Er hat Gott gelästert, er hat gesagt, er ist Gottes Sohn. Und wegen Gotteslästerung hat Gott gesagt, wenn jemand Gott lästert, dann soll er gesteinigt werden. Aber niemand kommt drum rum, über das, was Gott sagt. Vers 34. Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so, bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der wird meine Stimme hören. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, da ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, also ich finde absolut keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Angewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Und es ist erschreckend, wozu Menschen fähig sind. Es ist erschreckend, wozu ich fähig bin. So, wenn ich voller Hass und Wut bin, dann denke ich nicht mehr klar. Die durften sich damals im Passafest jemanden aussuchen. Und der soll freigelassen werden. Und das ist eine coole Sache, finde ich. Indem Jesus der Liebe gepredigt hat und Gnade und Erlösung und der geheilt hat und sein ganzes Leben geopfert hat für die Menschen. Und entscheiden sich für einen Mörder, der ihm nur Leid angetan hat. Und der ihm nie was Gutes gegeben hat. Und da sieht man, dass Gott sie, dass sie blind sind. Einfach. Und das ist auch für uns. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Christen durch die Welt rennen, mit dem Glauben, dass wir die Welt besser machen sollen. Dass das unsere Geheimmission von Gott ist. Macht die Welt besser und die Menschen. Ich meine, es ist eine schöne Sache, dafür Zeit zu investieren, wenn es in Gottes Plan steht, oder wenn man nichts anderes weiß, die Wirtschaft in Afrika anzukurbeln. Aber hey, was hat das mit Gottes Reich zu tun? Absolut gar nichts. Je mehr Wirtschaft, je mehr Geld in einem Land ist und je besser es den Menschen finanziell geht, desto weniger interessieren sich für Gott. War schon immer so, wird immer so sein. Also im Grunde sagen die Christen dann, wir fördern, dass die Menschen wegkommen von Gott. Das ist dumm. Jesus hat gesagt, warum sollte dieses Salböl jetzt den Armen geben? Die Armen habt ihr immer. Sie hat nicht gesagt. Konzentrier dich auf die Dinge, die Gott hat. Die gerade dran sind, das macht Sinn. Wir können die Menschen lieben, wir sollen die Welt lieben, wir sollen die Menschen lieben, ne? Nicht die Welt, die Menschen. Wir sollen Diener sein, wir sollen Vorbild sein und Zeugnis. Und es ist gut, wenn wir auch sozial uns bewegen und uns einbringen und als Zeugnis geben, hey Mann, uns geht's echt nur um euch. Gott gibt's. Nur um euch. Und das ist was Cooles. Werde ich immer unterstützen. Ne? Also ich bin nicht gegen Sozialarbeit als Christ. Aber wenn die Menschen einen Vorteil davon sehen, uns abzusetzen dann, obwohl wir ihre Helden sind für einen Moment, dann setzen wir uns ab. Ohne schlechtes Gewissen. Weißt du, ich kenne so viele Gemeinden, die haben geliebt, gesegnet, die waren Licht in der Stadt, die haben die schlimmsten Menschen aus der Stadt so zu Gott geführt und die haben sich verändert und auf einmal waren so ein Segen für die Stadt und nicht mehr ein Fluch. Ne? So, Jesus hat so viele Barabbasse durch diese Gemeinde gehabt. Aber als sie politisch nicht mehr klar waren, so, da die Gemeinde, weißt du, da kommt die Stadt dann und sagt, ihr seid eine Sekte. So, also ihr seid böse. So, und wir werden das laut machen, dass keiner mehr irgendwie zu euch kommen soll. So, weißt du? Es ist egal, wie doll du die Menschen liebst. Wenn du an der Wahrheit klebst in deinem Leben, bist du ein Anstoß für die Welt. Die Welt wird uns immer hassen, so weil wir daran glauben. Weil wir der Wahrheit und dem Licht folgen und nicht dem, was gerade in ist. Ja, und es ist, glaube ich, super wichtig, das als Christ zu machen, gerade wenn man in sozialen Bereichen geht. Weil du wirst immer enttäuscht werden. Wir können die Welt nicht besser machen und Gott hat gesagt, er setzt alles dran, dass die Welt schlechter wird. Und das kannst du beobachten. Warum sollte ich dagegen kämpfen? Also sei nicht, renne nicht den falschen Weg und total desillusioniert. Wir sind da, um Zeugnis zu sein und Wahrheit zu sein, ob wir Anstoß sind oder Segen. Kapitel 19, und dann sind wir fertig. Also nur ein Teil von dem, keine Angst. Darum nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Also Pilatus hält Jesus für unschuldig und er will nicht, dass Jesus stirbt. Er findet Jesus ziemlich cool. Also kommt auf die Idee, na gut, dann lasse ich Jesus richtig böse geißeln. Wir kennen das aus den Filmen und so weiter. So ein Jesus wurde richtig böse gegeißelt. Das war unmenschlich. Sogar zu damaligen Zeiten war das schon einfach pervers, was mit Jesus da gemacht wurde. Und die Kriegsknechte flochteten eine Krone aus Dorn, setzten sie ihm auf das Haupt, legten ihm einen Pulvermantel an und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden! Und sie schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und er trug die Dornenkrone und den Purpurmantel und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn nun die obersten Priester und die Diener sahen, da schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus diese Worte hörte, da fürchtete er sich noch mehr, weil er hatte Angst, sein Amt zu verlieren. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir auslieferte, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Und auch das ist super wichtig. Jesus, Gott sagt, die Regierungen sind von ihm eingesetzt, genauso wie Pilatus hier. Pilatus selber als Mensch er war ein Sklave damals und hat sich hochgearbeitet und hat Ansehen bekommen, weil er eine richtige Frau geheiratet hat und so und wurde vom Sklaven zu einem Machtführer. So ein krasser Weg für den Menschen zu der Zeit damals. Aber er hatte schon mal Stress, weil die Juden, weil er kam, normalerweise, wenn so neue Leute reinkommen in Jerusalem, so neue, was war er von Amt? Ich hab's vergessen. Ja, wenn so ein neuer Statthalter reinkam, dann, also normalerweise kam man mit diesen Fahnen, ne? Diese Pferde hatten immer die Fahnen mit dem Kopf vom Kaiser, der damals regiert hatte zu der Zeit. Aber aus Respekt vor den Juden und so hat man diese Fahnen weggelassen. So. Er kam aber rein und alle hatten diese Fahnen. So, weißt du? Und hatte keine Geduld. So, er wollte gleich von Anfang an sagen: Hier bin ich, so bin ich, das ist es. So. Und die Juden sind gleich zum Kaiser gerannt. Und irgendwie sagen die Geschichtsbücher halt so, dass der Kaiser ihn dann kurz später auch entweder umgebracht hat oder verbannt hat. So. Und der war hier schon am wackeligen Posten, werden wir gleich nochmal sehen. So, und weißt du, Jesus sagt zu ihm so: Hey Mann, du hast nur ein bisschen Macht bekommen, weil mein Vater das so will. weil du ein Werkzeug bist. Und unsere Regierung ist ein Werkzeug von Gott. Jeder, noch so kleinste, selbst die Sekretärin, so, die bei der Stadt angemeldet ist, so die Politesse, die immer so in irgendwelche Knöllchen verteilt, so, ist von Gott eingesetzt. Deswegen sollen wir achten und respektieren. Vielleicht nicht als Menschen oder nicht als das, wofür sie stehen, weil es gibt schlechte Regierungen, ne? Aber wir sollen achten, dass Gott sie benutzt und eingesetzt hat. Wer das nicht macht, ist gegen Gott. Und egal wie bösartig die ist, Gott hat seinen Plan und dann lässt er sie halt stürzen. Und setzt eine neue Regierungsform ein. Aber hey, Ehre, was Gott hier macht. Jesus hat gesagt, hey, Gott benutzt dich und hat einen Plan, aber die Schuld, die größere Schuld, die wirst nicht du kriegen, weil du mich schuldig sprichst, weil du tust mir echt leid, du hast überhaupt keine Wahl eigentlich, für dich persönlich, außer alles hinzuschmeißen und nachzufolgen, aber die größte Schuld kriegen die mich zu dir gebracht haben, gesagt haben, töte. Ja, und so ist es auch, die Regierungen sind schlecht, manche, ne, die Systeme. Es gibt so viele Systeme, die sind böse und von Religionen beeinflusst, die echt nicht gut ist für den Menschen, außer zu ihren eigenen. Aber die große Schuld kriegt der, der verführt und der anklagt. Und das ist Satan. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Also Pilatus hat ihn echt bei Wort genommen und vollgenommen. Und ich glaube, wenn man das hier liest, Pilatus hat echt alles getan, um Jesus da rauszukriegen. Aber die Juden schrien und die Juden sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst ein König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Also sie drohen ihm, hey, wir kriegen es hin, dass du abgesetzt wirst. Als ihn Pilatus diese Worte hörte, da führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl an die Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch Gabata. Es war aber Rüsttag für das Pascha, und zwar um die 6. Stunde, und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euer König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihn, Jesus, damit er gekreuzigt werde. Und sie nahmen aber den Jesus und sie führten ihn weg. Okay, da reicht heute. War lang genug, tut mir leid. Und doch, da nochmal wir können uns wirklich ausruhen. Und so wie, selbst die Welt stand hinter Jesus im Endeffekt, ne? Pilatus stand hinter ihm und wollte ihn verteidigen und herausholen. Er war überzeugt von seiner Unschuld. Ich sehe auch die Gefahr bei uns Gemeinden, dass wir manchmal Schutz und Sicherheit suchen von der Welt. Dass wir einfach denken, dass wir das brauchen, dass die weltlichen Systeme hinter uns stehen, hinter uns Gemeinden und sagen, ihr seid richtig, ihr seid unterwegs, wir unterstützen euch. Ich kann nicht sagen, die Welt hat dazu keine Macht. Die Systeme haben keine Macht. Im Endeffekt ist es total wurscht, ob sie für oder gegen uns sind. So viele Christen sind da schon auf den Leim gegangen und haben im Endeffekt dann alles verloren, was eigentlich unser Schatz ist und Segen. Ich möchte echt, dass wir hier als junge Gemeinde echt von Anfang an unseren Blick nicht verlieren auf das, worum es wirklich geht. Dass wir unseren Blick halten, nicht auf die Macht von Menschen, sondern auf seine Macht. Dass sein Geist der ist, der uns befähigt, Dinge zu tun. Dass seine Antwort reicht, um die Dinge zu tun. Dass wir ansonsten absolut gar nichts tun wollen. Das ist seine Ehre. Das ist sein Werk hier. Und wir sind nicht mehr als Bauarbeiter, sondern die in Liebe dienen.